ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Das war's. Die Ampel ist Geschichte. So heißt das Thema heute Morgen hier bei uns. Denn dem Rauswurf von Christian Lindner folgte der Rückzug aller Kabinettsmitglieder der FDP aus der Regierung. Und im Januar will der Bundeskanzler nun die Vertrauensfrage stellen und dadurch eine Neuwahl des Bundestages herbeiführen. Bis dahin will er weiter regieren in einer Minderheitsregierung gemeinsam mit dem verbliebenen Koalitionspartner, den Grünen. Omid Nuripur ist Bundestagsabgeordneter der Grünen aus Frankfurt und noch Co-Chef seiner Partei. Mit ihm habe ich heute früh gesprochen. Herr Nuripur, Ihr Parteifreund, Vizekanzler Robert Habeck, hat gesagt, Lindners Entlassung sei letztlich so folgerichtig wie unnötig gewesen. In dem Wort unnötig schwingt für mich ein Vorwurf an den Bundeskanzler mit. Wie stehen Sie denn heute Morgen zu dieser Art, die Koalition zu beenden?
Nein, das ist nicht ein Vorwurf an den Bundeskanzler, sondern eine Feststellung, dass wir zu einer Lösung hätten kommen können. Wir haben sehr lange miteinander gerungen, sehr viele verschiedene Optionen erörtert, wie man denn zu einem Haushalt kommt, wie man vorankommt bei der Frage einer Verbesserung unserer Sicherheit und der wirtschaftlichen Lage. Und am Ende gab es nicht ausreichend Pragmatismus und Flexibilität. Und am Ende gab es halt einfach sehr viele gangbare, gute Wege, die versperrt worden sind. Und deshalb ging es nicht mehr. Und deshalb ist es folgerichtig. Und unnötig ist es, wie gesagt, weil es hätte nicht viel gebraucht, damit wir zusammenkommen können.
Wenn eine Koalition einen Partner verliert und keine Mehrheit mehr im Bundestag hat und wenn auch keine andere Koalition mit Mehrheit mehr im Bundestag in Sicht ist, dann wäre es ja folgerichtig, um das Wort zu gebrauchen, so schnell wie möglich den Weg für eine Neuwahl des Bundestags freizumachen. Der Bundeskanzler will die Vertrauensabstimmung, die das ermöglicht, aber erst im Januar abhalten. Halten Sie das für den idealen Weg in dieser Krise?
Wir brauchen einen geordneten Übergang für diese Übergangskoalition und das wird funktionieren, wenn wir das, was wir bisher auf den Weg gebracht haben, und das ist sehr viel, versuchen auch zu Ende zu bringen. Die Bundesregierung zusammen mit der FDP-Beteiligung hat gestern noch vormittags im Kabinett 8 Gesetze beschlossen. Das sind über 20 Gesetze gerade im Parlament anhängig, teilweise sehr wichtige Anliegen, die dort vorliegen, und dementsprechend versuchen wir, die alle noch einmal ins Parlament zu bringen und dann zu Ende zu bringen. Und diese Zeit wird es brauchen und danach gibt es einen geordneten Übergang. Wir sollten nicht jetzt von heute auf morgen an dem Tag quasi, an dem wir wirklich allen Atem angehalten haben wegen der Ergebnisse der Wahlen in den USA, jetzt einfach so tun, als würden wir jetzt einfach hinschmeißen und davonrennen, sondern die Regierungszeit geordnet zu Ende bringen.
Aber wie wollen Sie Mehrheiten finden für das, was Sie noch vorhaben, jetzt da das Tischtuch mit der FDP zerschnitten ist und mit den anderen Parteien ja womöglich auch nicht genügend gemeinsam bestehen?
Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Es ist ein neuer Wehrdienst verabredet worden. Das war monatelange Diskussion. Er hat auch aus Teilen der Opposition Lob dafür gegeben, dass wir jetzt diesen Weg gehen, jenseits einer Wehrpflicht, also keine Wehrpflicht, sondern eine neue freiwillige Möglichkeiten auch für die Bundeswehr. Und das ist ja in der Sache diskutiert worden und in der Sache am Ende auch so entschieden worden, auch in dieser Koalition. Und am Ende werden wir ja jetzt nicht darüber reden, wer ist denn eigentlich die Person, die irgendwie besser aussieht, sondern was ist gut fürs Land. Und auf der Grundlage ist ja bisher entschieden worden. Und dementsprechend hoffen wir natürlich auch, dass die ein paar Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, auch tatsächlich auch jetzt zur Abstimmung bringen können und hoffen, dass wir Mehrheiten finden, mit oder ohne FDP.
Ihre Partei, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Nuripur, ist ja obendrein in der schwierigen Lage, sich erstmal aufstellen zu müssen für eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages. Sie und Ihre Co-Vorsitzende haben vor einiger Zeit ihren Rückzug angekündigt und auf dem nächsten Parteitag muss erstmal ihre Nachfolge geregelt und über eine etwaige Kanzlerkandidatur entschieden werden. Ist das auch ein Grund, warum Sie eine Neuwahl des Bundestags erst im März befürworten?
Nein, überhaupt nicht, weil wir ehrlich gesagt seit Monaten zweigleisig fahren, wenn ich das jetzt mal verraten darf, auch als es überhaupt nicht anstand, dass ein neuer Vorstand gewählt werden muss, haben wir natürlich auch an Strukturen und an Vorbereitungen gearbeitet, damit wir für den Notfall auch natürlich auch schneller eine Kampagne fahren können. Es ist alles vorbereitet und meine Partei wird auf dem Parteitag bei uns in Wiesbaden in 8 Tagen oder 9 Tagen auch tatsächlich dann dementsprechend alle Formalitäten klären. Wir sind gut gerüstet.
Eine Schlussfolgerung aus dem Ende der Ampelkoalition könnte ja sein, 3 Parteien sind einfach zu viel. Aber zugleich wird es ja immer schwieriger, Koalitionen aus nur 2 Parteien zu bilden. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an eine Regierungsbildung nach der nächsten Bundestagswahl denken?
Ehrlich gesagt, wenn ich mich versuche zu erinnern, die letzte Zweierkonstellation, die es gegeben hat in diesem Land, war Rot-Grün 2005 zu Ende gegangen. Danach gab es
viele. Da hat der Bundeskanzler damals aber auch die Vertrauensfrage gestellt und eine Neuwahl herbeigeführt.
Aber das war ja eine Zweierkonstellation. Mhm. Danach waren es alles de facto Dreierkonstellationen. Ich erinnere nur an die wilden Nächte und harten Dispute, die es gegeben hat zwischen CDU und CSU, als Seehofer und Merkel miteinander teilweise nicht mehr gesprochen haben. Und da war noch die SPD dabei. Also es ist nicht unbedingt eine Frage der Zahl der Parteien, die dabei sind. Natürlich ist es weniger Parteien einfacher abzustimmen in der Koordination. Es ist eine Frage, wie man miteinander umgeht und des Willens. Und wir wissen doch, dass diese Koalition, die gestern zu Ende gegangen ist, vieles miteinander gut auf den Weg gebracht hat, aber in der öffentlichen Umgangsweise miteinander wirklich viele Leute abgeschreckt hat. Das ist uns auch klar.
Das war's. Die Ampel ist Geschichte, so heißt das Thema heute Morgen hier bei uns. Und die Geschichte der Ampel bis zu diesem Aus schildert uns jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann.
Eine Liebesheirat war das Bündnis zwischen SPD, Grünen und FDP von Anfang an nicht. Aber dieser 15. November im vergangenen Jahr hat die komplizierte Ampelbeziehung noch mal komplizierter werden lassen.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Finanzplänen der Regierung einen massiven Dämpfer versetzt.
Was nüchtern klingt, hat im Berliner Regierungsviertel regelrechte Schockwellen ausgelöst. Denn das Urteil machte unmissverständlich klar, dass das Rezept der Ampel gegen andauernden Streit nicht zu gebrauchen war. Denn auf diesem Rezept stand Geld. Viel Geld, mit dem strittige Fragen kuriert werden sollten. Viel Geld etwa für den von den Grünen vorangetriebenen Umbau der Wirtschaft mit Blick auf den Klimaschutz. Viel Geld auch für den Sozialstaat. Hier wachte vor allem die SPD, dass da nichts wegkommt.
Eine Debatte taucht regelmäßig bei sich bietenden Gelegenheiten auf. Nämlich, dass eigentlich das Problem unserer Gesellschaft unser zu üppiger Sozialstaat sei. Ich will euch sagen, das sehe ich nicht so.
So der Kanzler wenige Wochen nach dem Haushaltsurteil zu seinen Genossen auf dem SPD-Parteitag. Der Ton in der Ampel wurde wöchentlich rauer. Während Vertreterinnen und Vertreter von SPD und Grünen sich offen zeigten, die Schuldenbremse zu lockern, um mehr Geld investieren zu können, drängte die FDP auf mehr Haushaltsdisziplin.
Es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass wir nicht weiter auf Kosten der Zukunft wirtschaften.
So Christian Lindner zu seinen Anhängern. Sein Credo, der Staat müsse mit dem Geld auskommen, das er zur Verfügung hat. Politisch war die Bundesregierung seit Monaten in unterschiedliche Richtungen gegangen. Alle Ampelparteien sackten in den Umfragen ab. Die Regierung unbeliebt, so unbeliebt wie kaum eine Regierung vor ihr. Zuversicht versuchte nur noch einer zu versprühen, Bundeskanzler Olaf Scholz.
Ich glaube, wenn wir alle uns hinstellen könnten und hätten irgendwie so eine App, wir gucken mal von 20 Jahren rückwärts, ob wir jetzt gerade die richtigen Entscheidungen treffen. Dann wären alle viel entspannter. Aber so ist das nicht.
Aber so ist es nicht. Im Gegenteil. Die aktuellen Wirtschaftsdaten haben den Streit innerhalb der Ampel endgültig eskalieren lassen. Habeck, Lindner und Scholz gingen jeweils mit eigenen Vorschlägen an die Öffentlichkeit. Jeder machte seins. Hinter den Kulissen versuchte der Bundeskanzler Kompromisse zu finden. Zumindest er und Robert Habeck wollten nicht aufgeben.
Dies ist die schlechteste Zeit, eine Regierung platzen zu lassen, und eine Leichtfertigkeit verbietet sich dort.
So Wirtschaftsminister Habeck. Ein Jahr liegt das Karlsruher Urteil nun zurück. Die Schockwellen, die der Richterspruch damals ausgelöst hat, sie haben das erste Ampelbündnis auf Bundesebene nun platzen lassen.
Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und ich habe ihn heute früh gefragt, wie denn die Art und Weise, in der das Tischtuch zwischen der FDP und den anderen Koalitionspartnern gestern zerschnitten wurde, auf ihn wirkt.
Man kann es eigentlich in dieser Dimension kaum fassen. Das war ein Showdown nach dem Ereignis, muss man ja deutlich sagen. Denn es war ja vom Kanzler klargemacht worden, es geht so nicht weiter. Aber dieser Schlagabtausch hatte nur eine einzige Bedeutung. Es ging darum, den schwarzen Peter für das Ende dieser Koalition dem jeweils anderen zuzuschreiben. Und darum geht es ja gegenwärtig auch. Man ist jetzt gegenwärtig in Positionskämpfen. Und die Frage ist im Raum, wer ist dafür verantwortlich, dass diese Ampel am Ende so kläglich gescheitert ist?
Welche Antwort haben Sie darauf? Was hat Ihnen Stück für Stück dazu geführt, dass diese Koalition an dieses, wie jemand gesagt hat, Ende mit Wumms gekommen ist?
Ja, das ist ein schöner Begriff, denn der Wumms ist der Kanzlerbegriff. Man könnte sagen, es ist ein Dreifachwumms. Wir hatten ja den Doppelwumms des Kanzlers, den er immer wieder in Stellung brachte. Nein, es ist ja, das haben wir alle erlebt, ein langes Herangehen an eine Situation, die verschiedene Etappen hatte. Die große Zäsur war mit Sicherheit gleich am Anfang der Beginn des russischen Angriffskrieges. Damit war die Transformationsidee, die Vorstellung, man kommt durch billige Energie in eine Situation, dass man eine Transformation sozial-ökologischer Hinsicht leisten kann, ohne die Menschen schwer zu belasten, dem war damit ein Ende bereitet. Dann kamen die schweren Belastungen, dann kam beispielsweise ein Heizungsgesetz, das dann aber frontal von der FDP gekontert wurde. Opposition in der Regierung, das war die Devise, die Lindner immer mehr ausbaute. Dann, wir erinnern uns vielleicht, das kardinale Problem, der Wegfall des Pensionsfonds im letzten Jahr, die Umwidmung von Corona zu Klimafonds wurde nicht genehmigt vom Bundesverfassungsgericht. Damit fehlten plötzlich über 60 Milliarden, die neu situiert und neu verteilt werden mussten. Und das hat letztlich dieser Koalition den Garaus gemacht. Denn dann plötzlich wurde deutlich, wir haben es mit drei sehr unterschiedlichen ökonomischen Ansätzen zu tun. Und das, was Christian Lindner vor wenigen Tagen auf den Tisch legte, das war letztlich ein Scheidungs- und ich würde deutlicher noch sagen, ein Erpressungspapier. Denn damit sagte er ganz klar, SPD und Grüne müssen weite Teile ihres Programms über Bord werfen. Darauf hat der Kanzler sich nicht eingelassen, ist zum finalen Schritt geschritten und hat gesagt, jetzt muss ich den Finanzminister entlassen.
Wie schätzen Sie denn die Entscheidung des Kanzlers und der Grünen, des verbliebenen Koalitionspartners, ein, erst im Januar eine Auflösung des Bundestages herbeizuführen und bis dahin als Minderheitsregierung weiterzumachen?
Das lässt einen, ich sage es deutlich, ratlos zurück. Denn die Vorstellung, dass diese Koalition jetzt über gut zwei Monate in der Lage sein sollte, bis zu der Vertrauensfrage Mitte Januar Gesetze durchzubringen, setzt ja immer voraus, dass sie diese Mehrheiten finden muss. Dass die FDP für diese Mehrheiten nicht mehr zur Verfügung steht, steht fest. Jetzt geht es darum, und das ist ja das Anliegen, der Kanzler hat es gestern gesagt, die Opposition, also Friedrich Merz und die CDU-CSU einzubinden und zu den Gesetzen zu veranlassen, zu denen die FDP nicht bereit und willens ist. Das ist ein Unterfangen, das man sich eigentlich kaum vorstellen kann, denn natürlich hat Friedrich Merz nur ein einziges Interesse, nachdem die Koalition jetzt so gegen die Wand gefahren ist, nicht daran teilzuhaben, dass sie noch wieder erstarkt, sondern ein möglichst schnelles Ende herbeizuführen. Das heißt also, möglichst schnell Neuwahlen zu finden. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt völlig im Raum hängt und in der Luft hängt. Man wird sehen, ob heute der Bundespräsident, der ja die Parteien geladen hat, darauf hinwirkt, dass man noch weitermacht. Ich kann mir aber beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass diese Hängepartie noch über zwei Monate geht. Aber man wird sehen, was diese Minderheitskoalition, es ist ja ein völlig neuer Zustand, jetzt schafft. Sie muss natürlich vor allem eines schaffen. Sie muss jetzt den Bundeshaushalt zustande bringen, zu dem jetzt die FDP nicht mehr bereit ist, dabei zu sein.
Nun ist ja nicht gerade zu erwarten, dass die Mehrheitsverhältnisse im nächsten Bundestag einfacher werden als in diesem. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Welche Szenarien haben Sie da vor Augen, was Regierungsbildung angeht?
Das Szenario ist schlicht. Wenn es noch einmal dazu reichen sollte, und ich sage bewusst noch einmal, weil diese große Koalition, die wir ja erlebt haben, wir dürfen ja gar nicht daran denken, dass sie in den 60er Jahren mal bei 90% lag, also CDU, CSU und SPD, sie ist mittlerweile sukzessive geschrumpft, aber wenn es noch einmal reichen sollte, dass CDU, CSU und SPD die 50% erreichen, dann gehe ich sicher davon aus, dass es dazu kommt. Dann könnte sich die SPD als kleiner Koalitionspartner in der Koalition ein Stück weit erholen von den Strapazen dieses Ampelunterfangens. Und die CDU, CSU müsste dann dem nachkommen, was Friedrich Merz jetzt fordert, nämlich Neuwahlen und dann den Kanzler zu stellen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Das war's. Die Ampel ist Geschichte. Und genau darüber habe ich auch mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Sie ist Abgeordnete im Europäischen Parlament, war aber bis vor nicht allzu langer Zeit noch sehr aktiv in der Bundespolitik. Frau Strack-Zimmermann, hätte Christian Lindner, wenn er denn so gar nicht einverstanden ist mit vielem, was die anderen Koalitionspartner wollen, hätte er nicht längst von sich aus zurücktreten können und sollen, statt nun gezwungenermaßen nach Entlassung seinen Stuhl räumen zu müssen?
Also um das einzuordnen, es gab ja gestern aufgrund des Wirtschaftspapiers, was der Finanzminister vorgelegt hat, nämlich um das, was interessanterweise der Kanzler ja gerade auch sagte, die Lage ist ernst, was die Wirtschaft stagniert, die Sicherheit ist gefährdet. Deswegen gab es eben dieses Papier, darüber hat man sich unterhalten. Da gab es ein Gespräch, was eben nicht zu einem gemeinsamen Schluss führte. Und daraufhin hat Christian Lindner, das ging dann auch relativ früh über den Ticker, gesagt, dass er darum bittet, dass geordnet und in Würde die Bundesregierung gemeinsam neue Wahlen anstrebt im Januar. Das hat der Kanzler abgelehnt. Im Gegenteil, er hat eben die Haushaltsnotlage von Christian Lindner eingefordert, was verfassungswidrig ist, und hat ihn daraufhin, als Lindner sagt, das mache er nicht, vor die Tür gesetzt. Ich glaube, und wir gehen davon aus, dass es ein kalkulierter Bruch war. Kanzler ging ja auch raus, da stand schon der Teleprompter mit dem entsprechenden Text. Also das ist eine Situation, die ernst ist, aber jetzt Klarheit bringt, was auch die Menschen in Deutschland erwarten. Es muss einen Neuanfang geben und dafür werden wir auch ringen.
Nun hat der Bundeskanzler ja durchaus Zeit gehabt, sich einzustellen, wie er möglicherweise gegenüber dem Koalitionspartner FDP reagieren müsse. Gerade Ihre Partei, die FDP, und Ihr Vorsitzender Christian Lindner ist ja schon immer wieder mit der Neigung aufgefallen, Beschlüsse, auf die sich die Koalition geeinigt hatte, anschließend wieder in Frage zu stellen. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke hat vorhin von Opposition in der Regierung gesprochen. Das hat ja auch der Bundeskanzler in seinem Statement erwähnt. Wie vertrauenerweckend ist so etwas?
Also Opposition in der Regierung, wenn sie mit drei Parteien, übrigens auch in einer großen Koalition, in einer solchen Lage sind, also Krieg in Europa seit knapp 1000 Tagen, die Wirtschaft seit Jahren lahmt, weil Bürokratie uns einfach hemmt, es ist auch ein europäisches Thema, das kommt dazu, und wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dann muss der Finanzminister auch innerhalb einer Regierung, so wie wir alle, so wie ich auch als seinerzeit Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, ja mit dem Kanzler mich tagtäglich darüber auseinandergesetzt hat, dass wir der Ukraine auch Mittel zukommen lassen müssen, um russische Stellungen anzugreifen, damit das Morden und Töten in der Ukraine aufhört. Das ist ja alles beim Kanzler nicht angekommen.
Allerdings hat der Kanzler ja durchaus angeboten und auch dafür geworben, mehr Geld bereitzustellen, gerade auch für die Unterstützung der Ukraine und zu diesem Zweck die Schuldenbremse mal nicht einzuhalten, aus begründeter Notlage, wie er gesagt hat. Und das ist ja auf den Widerstand des Finanzministers, Ihres Parteivorsitzenden, getroffen.
Das ist eine schöne Geschichte, die Herr Scholz gerade versucht zu erzählen. Deswegen werde ich das jetzt einordnen. Christian Lindner hat geschafft, dass 50 Milliarden Euro aus eingefrorenem russischen Vermögen an die Ukraine jetzt überwiesen wird. Diese zusätzlichen 3 Milliarden, von denen der Kanzler sprach, hätte man aus dem Haushalt jederzeit nehmen können ohne Schuldenbremse. Aber vor allen Dingen geht es der Ukraine nicht um zusätzliche 3 Milliarden, sondern um die Erlaubnis, die reichweitenden Waffen auch einsetzen zu können, um die Bevölkerung zu schützen. Das hat der Kanzler vom Tag 1 des Krieges an abgelehnt. Und darum geht es. Und wenn der Bundeskanzler jetzt hervorhebt, dass die Lage ernst sei, die Wirtschaft stagniert und die Sicherheit problematisch ist, dann kann ich nur sagen, guten Morgen. Es ist schön, dass der Kanzler der Bundesrepublik das jetzt auch wahrnimmt. Man hätte gemeinsam einen Weg gehen können. Das wollte er nicht. Und letztendlich bleibt die Einordnung. Der Bundeskanzler war der falsche Kanzler in einer sehr, sehr, sehr dramatischen Lage, die wir uns alle wahrscheinlich vor über 1000 Tagen nicht hätte vorstellen können.
Christian Lindner hat seinerzeit Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition platzen lassen. Jetzt zerbricht die Ampelkoalition nach einer Auseinandersetzung mit ihm. Mit welcher Koalitionsaussage sollte denn Ihre Partei, die FDP, in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen? In der Hoffnung dann, wogegen ja im Moment viele Umfragen sprechen, in der Hoffnung dann doch noch irgendwie wieder reinzukommen in den Bundestag?
Nein, sie vergleichen einfach Dinge, die miteinander gar nichts zu tun haben. Ich war bei den Jamaika-Verhandlungen dabei. Die sind völlig anders aufgesetzt worden. Es waren Verhandlungen, die beendet wurden, weil sie nicht zu einer konstruktiven Regierung führten. Und die jetzige Lage, wir haben gerade darüber gesprochen, hat auch nichts, weil Sie immer von Christian Lindner sprechen. Auch die Minister und die Ministerin der FDP haben daraufhin auch ihren Rückzug angekündigt, weil wenn sie eben mit einem Kanzler nicht mehr arbeiten können, und wenn Sie auch, und das wissen Sie und das weiß ich, die Bevölkerung in unserem Land auch Führung erwartet, der Kanzler ist angetreten mit den großen Worten, wer Führung will und bestellt, bekommt sie. Er hat nie geführt, keine Minute. Er war.
Aber gestern hat er eine Entscheidung getroffen, die sehr nach Führung aussieht.
Er hat geschwiegen, er hat die Dinge nicht eingeordnet. Und nochmal, er hat eine Entscheidung getroffen, er hat den Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, eine Haushaltsnotlage zu konstruieren oder er würde ihn entlassen. Und Christian Lindner hat einen Amtseid geschworen und eine Haushaltsnotlage zu konstruieren nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im letzten Jahr, müsste auch der Kanzler wissen, dass es völlig ausgeschlossen ist. Denn auch er hat ja geschworen, zum Wohle des Volkes zu arbeiten.
Was sollte die FDP Ihrer Ansicht nach jetzt im Bundestag spielen, solange der noch nicht aufgelöst ist und solange ja auch noch von der Koalition gemeinsam beschlossene Gesetzesvorhaben durchgebracht werden sollen?
Das wird eine konstruktive Rolle sein.
Das heißt?
Denn letztendlich braucht der Kanzler für Initiativen Mehrheiten. Da wird jetzt darum gerungen, das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Ich sitze nicht mehr im Bundestag, aber ich kann Ihnen sagen, dass die FDP ihrer staatspolitischen Verantwortung wirklich gerecht wird. Und ich habe Ihre eine Frage noch gar nicht beantwortet, was ich natürlich jetzt sehr gerne mache, was die FDP macht. Wir werden in einen Wahlkampf gehen. Wir werden darum ringen, ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und wir werden auch darum ringen, ein Teil einer neuen Bundesregierung zu werden, aber definitiv nicht mit einem Kanzler Olaf Scholz.
Das war's. Die Ampel ist Geschichte. So haben wir das Thema heute Morgen genannt, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD gestern Abend den Bundespräsidenten ersucht hat, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP zu entlassen und die FDP daraufhin alle Kabinettsmitglieder aus der Regierung abgezogen hat. Wie es dazu kam, das schildert uns jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann.
Es begann als Abendessen, um über den Fortbestand der Koalition zu sprechen. Es endete historisch.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden.
Um Schaden von unserem Land abzuwenden. Was als Statement des Kanzlers angekündigt war, wurde zu einer Abrechnung des Kanzlers mit FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner.
Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.
Der Grund für den Bruch ist offensichtlich das Geld. Olaf Scholz und Robert Habeck wollten die Schuldenbremse aussetzen, um die Wirtschaft zu stärken und die Ukraine weiter zu unterstützen.
Der Ukraine weitere Unterstützung zu geben, das wäre die richtige Antwort auf den Beginn des Tages auf die Wahl von Donald Trump gewesen.
Doch genau dieser Punkt, das Aussetzen der Schuldenbremse, war mit Christian Lindner nicht zu machen. Das hatte er in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich gemacht, am Ende zu deutlich.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte.
Bei allen Ampelpartnern hatte sich über die letzten Monate spürbar viel Frust aufgestaut. Fast befreit die Stimmung kurz nach dem Scholz-Statement in der SPD-Fraktion. Viele Sozialdemokraten im Parlament waren schon lange genervt von Christian Lindner. Ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhen dürfte. Auch die Fraktionen von der FDP und den Grünen kamen am späten Abend noch zu Sondersitzungen zusammen. Olaf Scholz will jetzt mit dem Oppositionsführer von der CDU-CSU-Fraktion sprechen. Friedrich Merz heißt er und die Gespräche dürften ebenfalls schwierig werden. Denn auch das Verhältnis von Scholz und Merz gilt als belastet. Trotzdem, Scholz will nicht sofort aufgeben, sondern für einen geordneten Übergang sorgen.
Denn die Lage ist ernst. Es herrscht Krieg in Europa. Im Nahen Osten erhöhen sich die Spannungen. Gleichzeitig tritt unsere Wirtschaft auf der Stelle.
Es ist eine historische Nacht, die sich im Berliner Regierungsviertel ereignet hat. Deutschland steuert auf Neuwahlen zu.
Der Bundeskanzler hat gestern Abend die Entlassung Christian Lindners mit einem ausformulierten Statement begründet, von dem sich die meisten nicht vorstellen können, dass er das erst nach der Auseinandersetzung gestern Abend verfasst hat. Hat also Christian Lindner und haben andere Leute in der FDP recht, wenn sie dem Kanzler kalkulierten Koalitionsbruch vorwerfen?
Ja, zuerst mal hat der Bundeskanzler gestern eine sehr schwere, aber notwendige Entscheidung für die Bundesrepublik Deutschland und für unser Land getroffen. Dem Bundeskanzler ging es und geht es jederzeit darum, in diesen krisenhaften Zeiten die richtige Entscheidung für unser Land zu treffen. Und Christian Lindner hat sich nicht nur inhaltlich einer Modernisierung unseres Landes verschlossen, sondern hat auch erneut durch Indiskretionen und sein Agieren letztendlich zum Vertrauensverlust beigetragen, sodass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich war. Und ich will dazu sagen, worum muss Christian Lindner. Er wollte Milliarden Steuergeschenke an die Superverdienenden machen und dafür den Rentnerinnen und Rentner Geld entziehen. Und das kann ein Bundeskanzler in der Situation, wo wir die Wahl in den USA hatten mit dem Ergebnis gestern, mit der Notwendigkeit, dass wir zusätzlich in unseren Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze investieren müssen, nicht akzeptieren.
Christian Lindner sieht das genau umgekehrt. Er kritisiert das Papier, was der Bundeskanzler gestern vorgelegt hat. Das sei für ihn unannehmbar gewesen. Und der Bundeskanzler hat ja in seinem Statement mehrfach hervorgehoben, wie wichtig es sei, kompromissfähig zu sein. Wie viel Kompromissfähigkeit steckt in der Entscheidung, den Chef einer Koalitionspartei als Minister zu entlassen?
Der Bundeskanzler hat ein sehr weitgehendes Angebot an die FDP gemacht und an die Koalition, auch an die Grünen, und hat deutlich gemacht, wir brauchen zusätzliche Mittel, um in die Wirtschaft und gute Arbeit in Deutschland zu investieren. Also neben dem, was wir schon gemeinsam verabredet haben, was wir jetzt auch noch umsetzen müssen. Wir wissen aufgrund des Wahlergebnisses in den USA, dass wir an der Seite der Ukraine noch intensiver stehen müssen und dass wir, um die Wirtschaft anzukurbeln, tatsächlich auch für noch stabilere und klarere Energiepreise sorgen müssen, damit am Standort Deutschland für Arbeit investiert wird. Und nochmal, Christian Lindner wollte bei den Rentnerinnen und Rentnern kürzen. Er wollte quasi Sicherheit für Besserverdienende, Superspitzenverdienende ausspielen gegen Sicherheit für die breite Masse und war nicht bereit, einen Kompromiss einzugeben. Der Bundeskanzler hat einen Kompromissvorschlag deutlich gemacht. Es geht um unser Land. Es geht darum, die richtigen Weichen für unser Land zu stellen.
Genau, da in dem Zusammenhang stellt sich ja nun die Frage, warum der Bundeskanzler jetzt, da die Ampelkoalition nicht mehr existiert als Ampelkoalition und keine Mehrheit mehr im Parlament hat, warum der Bundeskanzler dann nicht jetzt sofort die Vertrauensfrage stellt, um eine Auflösung und anschließend eine Neuwahl des Bundestages herbeizuführen. Wie stehen Sie dazu?
Zuerst mal muss man klar haben, dass es noch Dinge gibt, die notwendigerweise entschieden werden müssen.
Aber von wem ohne Mehrheit?
Zum Beispiel die Umsetzung des Wachstumspakets. Und deshalb ist es in vielerlei Hinsicht sachgerecht, dass wir in Gespräche einsteigen und diese Punkte umsetzen und dann in einem geordneten Verfahren zu Neuwahlen kommen. Dazu werden ja Gespräche mit dem Bundespräsidenten, aber auch mit dem Oppositionsführer Friedrich Merz stattfinden. Und das findet alles statt aus Verantwortung für unser Land. Im Kern geht es doch darum, ob wir Lösungen für unser Land suchen. Dem hat sich Christian Lindner und die ganze FDP verweigert, in einer nie dagewesenen Art und Weise. Oder, und dass eben das Ego im Mittelpunkt steht und die Parteitaktik, oder unser Land. Der Bundeskanzler hat hochverantwortlich gestern gehandelt und ein klares Signal für das gesetzt, was er jetzt wirklich auch die ganze Koalition gemacht hat. Immer wieder das eigene hinten angestellt und für Kompromisse und Fortschritt für Deutschland gesorgt.
Stichwort Kompromisse. Wenn jetzt der Bundeskanzler in Gespräche eintritt mit der Union, wie Sie gesagt haben, was will die SPD, was will der Bundeskanzler der Union denn anbieten? Denn die Union hat ja nach ihren Umfragewerten im Moment eher Interesse an einer Neuwahl des Bundestages so schnell wie möglich, wenn sie dann in einer Koalition möglicherweise in einer Zusammenarbeit die Führung übernehmen könnte. Was will die SPD der Union anbieten?
Naja, es geht ja nicht darum, was wir der Union anbieten, sondern was wir gemeinsam diskutieren, was wir unbedingt noch hinbekommen müssen, um die Wachstumsimpulse und andere Themen auf den Weg zu bringen.
Aber Frau Mast, Friedrich Merz hat ja gesagt, er steht nicht ohne weiteres zur Verfügung, die FDP in der Regierung zu ersetzen.
In geordneten Verfahren Neuwahlen. Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, wann er die Vertrauensfrage stellen will und wird, nämlich Mitte Januar. Und damit ist dann klar, dass es im Frühjahr zu Neuwahlen kommt. Das ist ein sehr enger Zeitplan, aber dennoch müssen wir noch Dinge verabschieden, weil wenn wir im Wahlkampf
sind. Aber wie denn, Frau Mast? Wenn die Mehrheit nicht mehr da ist?
Moment, das werden wir ja jetzt die Tage erörtern. Ihre Fragen sind ja so bedingungsvoll, dass Sie glauben, das wäre alles schon vorgestern besprochen worden. Das ist ja mitnichten der Fall. Sowas wird jetzt besprochen und dazu gibt es auch die entsprechenden Gesprächsformate.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.